Brüssel leicht bewölkt 24, Zürich leicht bewölkt 25, Paris leicht bewölkt 27, Nizza leicht bewölkt 26, Barcelona leicht bewölkt 26, Madrid wolkenlos 34, Mallorca leicht bewölkt 28, Malaga leicht bewölkt 31, Lissabon leicht bewölkt 27, Wien leicht bewölkt 23, Prag wolkig 22, Warschau wolkig 21, Budapest leicht bewölkt 25, Belgrad stark bewölkt 21, Bukarest Gewitter 25, Venedig wolkenlos 28, Rom wolkenlos 31, Athen leicht bewölkt 28, Larnaca leicht bewölkt 28, Istanbul Gewitter 21, Ankara Wetterleuchten 28, Moskau leicht bewölkt 21, Kiew wolkig 25 und Algier leicht bewölkt 30 Grad. Das waren die Nachrichten.
Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Angela Gutzeit. Die Schriftstellerin Anne Weber hat ein Buch geschrieben über eine französische Resistance-Kämpferin. Annette, ein Heldinnen-Epos, so der Titel. Dazu kommen wir später. Zunächst steht ein Geburtstag an. Der Surkamp Verlag feiert am 1. Juli, also in wenigen Tagen, sein 70. Bestehen. Und da ist es naheliegend, an seinen Gründer zu erinnern, an Peter Surkamp. In die Wiege gelegt war diesem Mann die Verlegertätigkeit keineswegs. Peter Surkamp war Spross einer Bauernfamilie im oldenburgischen Kirchhatten, wo er 1891 geboren wurde. Den elterlichen Hof wollte er nicht übernehmen, ihn zog es in das kulturelle Leben Berlins, wo er die Weichen stellte für seine Verlegertätigkeit, zunächst im S. Fischer Verlag, dann im eigenen Surkamp Verlag. Ganz frisch erschienen ist jetzt das Buch »Über das Verhalten in der Gefahr«, mit Essays, Kritiken, Aufsätzen und Tagebucheintragungen von Peter Surkamp. Herausgeber sind der Surkamp-Verleger Jonathan Landgrebe und der kürzlich verstorbene Surkamp- und Insel-Cheflektor Raimund Fellinger. Ich habe mit Jonathan Landgrebe über dieses Buch und über die Verlegerpersönlichkeit Peter Surkamp gesprochen und ihn zuerst gefragt, welche Aspekte bei der Zusammenstellung der Texte eine Rolle spielten.
Naja, dieser Band, so haben wir es ja auch geschrieben, versucht, den Verleger Peter Surkamp und den Weg, den er gegangen ist, dorthin zu dokumentieren und in den Mittelpunkt zu rücken. Wie wurde er zu dem Verleger, der er war? Das ist ein sehr vielseitiger und gar nicht so geradliniger Weg und der ist eben auch dokumentiert, letztlich durch die Schriften, die er ab seinem 28., 29. Lebensjahr verfasst hat.
Gut, dann gucken wir mal in seine Anfänge zurück. Peter Surkamps intellektuelle Biografie beginnt so ungefähr um das Jahr 1929, als er seinen Lehrerberuf an den Nagel hängt und in Berlin zunächst Kritiken schreibt, unter anderem für das Berliner Tageblatt, bevor er dann Anfang 1933 in den S. Fischer Verlag eintritt und zunächst als Chefredakteur der Kulturzeitschrift Die Neue Rundschau. Viele Beiträge in diesem Buch sind ja Neue Rundschau-Artikel. Er zeigt sich da noch als ziemlich typisches Kind seiner Zeit, finde ich, geprägt durch den Ersten Weltkrieg sowie die Jugend- und Wandervogelbewegung. Sehen Sie das auch so? Das hat sehr starke Nachwirkungen.
Ja. Ich glaube, das ist auch in der Tat das Interessante an dem Band. Ich würde das auch so formulieren. Er war ein Kind seiner Zeit, was er ja auch später durchaus reflektiert, auch in seinen Betrachtungen dazu, wie es zum Zweiten Weltkrieg kommen konnte und all dem, was dazugehört. Und so wie er als junger Mann oder Jugendlicher die Wandervogelbewegung erlebt hat, die Jugendbewegung und den Ersten Weltkrieg, ja, damit war er typischer Repräsentant derjenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren worden waren.
In Peter Surkamps Texten ist viel von Schicksal, immer wieder Schicksal. Auch von Seele, Blut, Unerfülltheit bzw. geschichtlicher Erfüllung die Rede. Und es weht einem ein gewisser Kultur- und Geschichtspessimismus entgegen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Das gilt zum Beispiel auch für den Text März 1933. Er gibt mir, wie manche Texte aus dieser Zeit auch, ehrlich gesagt ein wenig Rätsel auf. Wie stand denn Ihrer Meinung nach Peter Surkamp zur Bewegung und schließlich zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, also in dieser, sagen wir mal, Anfangszeit?
Vielleicht zu dem ersten ersten Punkt, den Sie nannten. Es ist natürlich so, dass er hat sich ja auch freiwillig zum Ersten Weltkrieg gemeldet und er hatte durchaus keine kategorische Ablehnung. Das drückt sich ja auch darin aus, sich freiwillig zu melden gegen die, ja, muss ja sagen, Euphorie, die auch zu Beginn des Ersten Weltkriegs herrschte in Bezug auf das Militärische und Disziplin. Und ich glaube, da guckt man heute, das haben wir auch dokumentiert, auch hier und dort etwas befremdet auf diese Zeit. Er hat dann sehr früh, meine ich, ein gutes Gespür dafür gehabt, dass diese Bewegung auch schon gleich ab 1933 ein großes Unheil in sich birgt, wobei er das meinem Eindruck nach nie in politische Form gefasst hat, das heißt Kritik geäußert hat an der Politik, sondern irgendwo ein Gespür entfaltet hat dafür, dass in diesen Bewegungen eine große Gefahr lauert, und hat aber auch hier und dort, auch da stimme ich Ihnen durchaus zu, bekommt man auch den Eindruck, dass er ins Positive gewendet auch Gutes darin hätte sehen wollen, wenn er nicht gleichzeitig das Gefühl gehabt hätte, es droht auch etwas.
Gut, ich zitiere ihn mal. Wenn ich über mein jeweiliges Verhalten angesichts von Gefahren nachdenke, dann entdecke ich zwei Dinge von entscheidendem Einfluss. Vertrauen ins Leben und eine vitale Klarheit. Eine Erleuchtung, deren Träger das Blut ist, die also das ganze Wesen ausfüllt. Das schreibt Peter Surkamp 1939 in der Neuen Rundschau zu Beginn seines Textes über das Verhalten in der Gefahr, das für sie ja auch eine gewisse Bedeutung hat. Es wird ja auch im Nachwort erwähnt. Meine Frage, welchen Spagat vollführte oder musste vollführen Peter Surkamp unter den Nazis, um seine Verlagstätigkeit retten zu können? Dazu muss man natürlich erklären, jetzt für die Zuhörer, zu dieser Zeit führte er bereits den S. Fischer Verlag, nachdem der jüdische Verlagsgründer Samuel Fischer gestorben war und sein Schwiegersohn Gottfried Beermann Fischer sich ins Exil retten musste, wobei er einen Teil der Verlagsproduktion ins Ausland verlagern konnte. Das muss man jetzt, glaube ich, dazu erklären.
Ja, in dieser Zeit hat er durchaus zum Beispiel Kontakte gewahrt zu dem Nationalsozialismus, nicht nur entfernt verbundenen Leuten. Er hat also immer wieder einen Spagat machen müssen, hat sich aber in dem, was er publiziert hat, nie beirren lassen. Und insofern in einer schwierigen Zeit versucht, den Verlag geradlinig weiterzuführen, wie er konnte. Und das hat natürlich dann auch gemündet in seiner Internierung und Verhaftung, weil es ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr gelungen ist und ihm nicht mehr möglich war. Und das ist ja das, was er als seine innere Freiheit als Mensch bezeichnet, ihm nicht mehr gelingen konnte, so zu agieren, dass er eben nicht verhaftet wurde. Aber einige Jahre lang ist es ihm gelungen.
Unter politischem Druck musste der Verlagsname S. Fischer getilgt und durch Surkamp ersetzt werden. Peter Surkamp kam aufgrund einer Denunziation ins KZ, das haben Sie eben schon angedeutet. Schwer gezeichnet erhielt er nach Kriegsende als erster Verleger eine Verlagslizenz und am 1. Juli 1950 wurde der Surkamp Verlag ins Handelsregister Frankfurt am Main eingetragen. Nun haben wir hier nicht die Zeit, Herr Landgräbe, uns in Restitutionsfragen zu vertiefen, deswegen auch eigentlich jetzt nur kurz, aber der Vollständigkeit wegen. Wieso wurde eigentlich der Verlag nicht an die Erben Samuel Fischers zurückgegeben? Peter Surkamp hatte doch eine entsprechende Abmachung selbst unterzeichnet.
Es ist dann ja so gewesen, dass die beiden sich versuchten zu einigen darüber, in welcher Form das stattfinden könnte und dort sich nicht haben einigen können. Peter Surkamp hat ja wirklich über sehr viele Jahre den Verlag geführt. Und in diesen Gesprächen, die auch jetzt nicht vollständig dokumentiert sind, ist da einfach eine Einigkeit ausgeblieben, sodass sie sich einigten, die Autoren entscheiden zu lassen, bei welchem Verlag und Verleger sie bleiben wollten, sodass es eben dann zu diesem Vergleich kam, in dem die Autoren gefragt wurden, wo wollt ihr weiter verlegt werden? Und einige haben sich für den Fischer Verlag entschieden und die anderen eben für den Surkamp Verlag. Dann ist es zur Gründung des Verlags gekommen und viele der Autoren, für die der Verlag heute noch steht, ob es nun Max Frisch ist, Walter Benjamin, Adorno, Bertolt Brecht, Hermann Hesse, Marcel Proust, das sind alles verlegerische Taten von Peter Surkamp gewesen, gleich schon vor, mit oder kurz nach der Gründung des Verlags 1950.
Darauf wollte ich natürlich noch zu sprechen kommen, das können wir ja nun auch nicht außen vor lassen. Peter Surkamp hat als Verleger wirklich große Autoren an sich binden können und hat damit in wenigen Jahren, die ihm in der Nachkriegszeit noch blieben, die Grundlage geschaffen für das einzigartige Profil des Verlages. Und Sie haben sie gerade auch schon genannt. Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Max Frisch, Adorno, Benjamin und so weiter. Aber er betrat auch Neuland, zum Beispiel mit der Übersetzung von Proust Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das haben Sie eben auch schon angedeutet. Ich denke, von Hesse zu Proust ist schon ein ziemlicher Sprung. Welche Etappen markieren eigentlich das Literaturverständnis des Peter Suhrkamp?
Ja, also für ihn stand, glaube ich, schon die Auseinandersetzung mit dem, was eine jeweilige Zeit an Literatur hervorbringt. Das hat ihn immer wieder interessiert. Das kann man in diesem Band auch sehr gut nachlesen, wenn er sich fragt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wo denn die Dichtung und Literatur der Gegenwart sei, der Qualität, die er gesucht hat. Es war für ihn unglaublich wichtig, dass Gegenwartsliteratur in seiner damaligen Zeit immer wieder entsteht. Er sagte immer, auch die Vergangenheit stirbt ab, die vergangene Dichtung stirbt ab, wenn keine gegenwärtige Dichtung mehr da ist. Das war für ihn unglaublich wichtig und insofern auch die kontinuierliche Suche danach, die nicht immer und zu jedem Zeitpunkt gelang. Und das steht, glaube ich, im Vordergrund, die immer neue Suche nach der Literatur und nach der Dichtung. Was das für ihn war, das kann man in der Tat an dem Verlagsprogramm dann ablesen. Und wenn ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen darf, ich saß neulich bei Hans-Magnus Enzensberger und wir sprachen über Peter Suhrkamp, dann sagte er, ja, aber mein erster Vertrag ist doch auch von Peter Suhrkamp unterschrieben. Und so weit reicht dann nämlich tatsächlich das Leben Peter Suhrkamps, dass der erste Vertrag Hans-Magnus Enzensbergers noch von ihm unterschrieben wurde, ja nun bis heute ein produktiver Autor von uns ist. Und so würde ich Peter Suhrkamp heute verstehen, dass die kontinuierliche Suche nach Dichtung, nach Literatur zu jeder Zeit neu geschieht. Und das hat er getan über all die Jahre hinweg.
Ja, die Kontinuität ist wirklich beachtlich. Peter Suhrkamp legte Wert auf eine enge Beziehung zu seinen Autoren und Autorinnen und auf die Entwicklung und Pflege ihres Werkes. Und das, denke ich, verbindet ihn ja wohl mit seinem Nachfolger Siegfried Unselt.
Genau. Peter Suhrkamp hat das Fundament oder sicher auch mehr als das Fundament dieses Verlages angelegt und Siegfried Unselt hat darauf aufbauend natürlich den großen und berühmten Suhrkamp Verlag geschaffen und vieles von dem übernommen, die Pflege der Autoren, die immer im Vordergrund des Verlages stehen und das bis heute tun. Und konnte da auf Peter Suhrkamps vorherige Tätigkeit aufbauen.
Jonathan Landgräbe, der Suhrkamp-Verleger, hat zusammen mit Raimund Fellinger das Buch Über das Verhalten in der Gefahr mit Texten von Peter Suhrkamp herausgegeben. In eben diesem Verlag ist es erschienen. 420 Seiten, 30 Euro. Anne Weber und ihr jüngstes Buch Annette, ein Heldinnen-Epos, das ist unser zweites Thema. Die Französin Anne Beaumanoir, inzwischen 96 Jahre alt, sorgte als junge Resistancekämpferin für die Rettung jüdischer Kinder und wurde später dafür als Gerechte unter den Völkern geehrt. In den 50er und 60er Jahren engagierte sie sich im algerischen Widerstand gegen die französische Kolonialmacht. Über ihr bewegtes Leben hat Beaumanoir eine umfangreiche Autobiografie vorgelegt. Von diesem Leben handelt nun auch das neue Buch von Anne Weber. Die 1964 in Offenbach geborene Anne Weber lebt als Schriftstellerin und Übersetzerin in Paris und schreibt auf Deutsch und Französisch. Kirio, Ahnen, Tal der Herrlichkeiten, August und Luft und Liebe, das sind Titel von Anne Weber, die vielfach ausgezeichnet wurden. Nun also Annette, ein Heldinnen-Epos. Kritische Anmerkung dazu von Dorothea Diekmann.
Anne Weber hat eine Heldin gefunden. Sie lebt und ist keine Unbekannte. Anne Beaumanoir, 1923 in der Bretagne geboren, erzählt noch heute an französischen Schulen ihre Geschichte. Wie sie sich als Jugendliche der Résistance anschloss, Mitglied der verbotenen kommunistischen Partei wurde und als 20-Jährige in Paris drei jüdische Kinder rettete. Später engagierte sie sich in der algerischen Freiheitsbewegung, lebte in Tunis und Algier und war nach der Unabhängigkeit im algerischen Gesundheitsministerium tätig, bis der Putsch von 1965 die 41-Jährige zur Rückkehr zwang. Hier endet das Lebensbild, das Anne Weber von der heute 96-Jährigen zeichnet. Offenbar sind ihr die 5,5 Jahrzehnte danach nicht spektakulär, nicht historisch, nicht heldisch genug. Da arbeitete Beaumanoir als Ärztin in Genf und lebt seit ihrem Ruhestand im südfranzösischen Dieu-le-Fils, ein inspirierender Name für die in Paris lebende Autorin. Und so lässt sie ihre Hommage an Anne Beaumanoir beginnen.
Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten. Und zwar in Dieu-le-Fils, auf Deutsch Gott hat's gemacht. Sie glaubt nicht an Gott, aber er an sie. falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt und, wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute kommt sie auf diesem Blatt zur Welt.
Wer, möchte man da fragen, hat Anne Beaumanoir gemacht? Gott oder Anne Weber, die ihr Geschöpf vertraulich Annette nennt? Nachdem sie Beaumanoir auf dem Papier zum Leben erweckt hat, pocht die Erzählerin auch weiterhin auf ihre Allmacht. Kurz, sie ist die richtende Instanz. Sie kann die Guten ins Gedächtnis heben und die Bösen daraus tilgen. Ihr Hoheitszeichen, das gravitätische, anonyme Wir des Chronisten, kaschiert die Subjektivität der Erzählung. Im Hochgefühl der Verfügung über die Historie errichtet Weber etwa dieses Mahnmal für drei Männer der Résistance.
Wenigstens wollen wir an dieser Stelle, weil wir es können, den Lauf der Dinge unterbrechen und aus unserer anderen, fernen Zeit, unsere Augen auf sie richtend, in den weiten Raum der Ewigkeit hinein lautlos ihre Namen sprechen.
Trotz zahlloser rhetorischer Fragen, die Offenheit suggerieren, finden sich in Webers Darstellung keine Zweifel an ihrer Perspektive, ihrer Deutung, ihrer Sprache. Schon deshalb liest sich der Text äußerst flott. Als versierte, selbstherrliche Plauderin flicht sie flapsige Wortspiele und Selbstkommentare ein. Kleine Abschweifung, pardon, heißt es da. Oder nicht so schnell, sonst kippt der Spannungsbogen. Besonders affektiert ist der Einfall bei wörtlichen Wiedergaben mal Zitat Annette, mal Zitat nicht Annette und mal Zitanette anzugeben. Solche Manierismen enthüllen eher die Selbstbezogenheit der Schreiberin als die Selbstbezüglichkeit des Schreibens. Aber nicht nur die kokette Charmoffensive lädt zum Easy Reading ein, sondern vor allem der kumpelhafte Ton. So wird etwa Beaumanoirs Verhältnis zu Francis Janson charakterisiert, der in Frankreich das Netzwerk zur Unterstützung der Algerier mitbegründete.
Janson ist okay, aber braucht er als Dienstwagen wirklich einen Mercedes? Und noch so Sachen, keine Ahnung. Aber wie er der Putzfrau winkt mit einem Schein, damit sie eine Flasche Scotch ihm hole, nichts Schlimmes wohl, aber da ist sowas, was Annette nicht behagt. Ist auch egal. Annette ist da vielleicht etwas empfindlich.
Auf diese gönnerhafte Weise tritt Weber ihrer Heldin nahe. Viel zu nahe.
Alles schläft. Einsam wacht. Und heult Annette.
Die fidele Bemerkung zielt auf Weihnachten 1959, als Beaumanoir in Untersuchungshaft saß und 10 Jahren Gefängnis wegen Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung FLN entgegensah. Sie war Mutter von 2 Jungen und wieder schwanger. Das wurde zum Vorwand, der ihr die Flucht ermöglichte. Nach der Geburt entzog sie sich dem Militärgericht, floh ohne die Söhne, ohne das neugeborene Mädchen nach Tunis und lebte nie mehr mit den Kindern zusammen. In Tunis traf sie den FLN-Mann wieder, der sie an die Polizei verraten hatte, und verriet den Verräter. Er wurde gefoltert und erdrosselt. Das sind tiefe, schreckliche Brüche. Doch für die Autorin kein Anlass, sich lange bei ihnen aufzuhalten, geschweige denn Schmerz und Schuld ins Zentrum ihrer Erzählung zu rücken. Im Gegenteil, die Risse werden zugekleistert. Nicht nur Beaumanoirs Trauer wird kleingeredet, sondern auch ihre indifferente Haltung gegenüber den diktatorischen Maßnahmen der neuen algerischen Regierung seit 1963 und dem wachsenden Einfluss des Islam.
Demokratie? Kann einer mal erklären, wie das von einem Tag auf den anderen funktionieren soll? Einheitspartei? Annette ist manchmal unwohl, wenn sie daran denkt, doch hat sie anderes zu tun, als sich mit diesen Machtgeschichten zu befassen. Also, was es mit diesen Glaubensdingen auf sich hat, das merkt sie nicht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass jemand das nicht sieht, was er nicht sehen will. Das ging doch jedem schon mal so.
Mit solchen Sprüchen rettet Weber ihr eigenes, ungebrochenes, konventionelles Heldenbild. Auf Kosten ihrer Heldin. Ihr Epos ist kein Epos. Da hilft auch der komische Flattersatz nicht, der offenbar an Verszeilen erinnern soll, sondern eine Aneignung fremden Lebens. Eine dreiste Einverleibung. Das entlarvt spätestens ein Hinweis am Schluss. Da zeigt sich die Autorin begeistert von Beaumanoirs Zutraulichkeit bei der ersten Begegnung mit ihr, einer Fremden.
Aber was heißt schon fremd? Kein Mensch ist einem anderen fremd. Aber nur wenige benehmen sich auch so.
Hätte Anne Weber die Fremdheit der anderen erkannt und anerkannt, dann und nur dann hätte Anne Beaumanoir die Chance gehabt, der Eitelkeit ihrer selbsternannten Biografin zu entgehen.
Eine Kritik von Dorothea Diekmann. Es ging um das neue Buch von Anne Weber mit dem Titel Annette, ein Heldinnen-Epos, erschien bei Mattes und Salz zum Preis von 22 Euro. Es hat 208 Seiten. Soweit der heutige Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meiner Kollegin Sophie Stiegler. Eingeplant ist ein Gespräch über Rassismus in den USA. Mathematiker und Mathematikerinnen wollen die Polizei boykottieren. Und noch dazu im Programm unter anderem ein Beitrag über einen Vulkanausbruch, der offensichtlich das Ende des Römischen Reiches besiegelte. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.